wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Herzlich willkommen zurück. Ja, die Osterferienzeit liegt hinter uns, sind wahrscheinlich Sie auch alle wieder mittendrin, statt nur dabei, wie es so schön heißt. Und ja, doch erzähle ich heute nur ein paar Stories. Anfangen will ich mit meiner Kaffeemaschine. Ja, ich habe eine wunderbare Kaffeemaschine und ich weiß, es ist ein endloses Thema. Es gibt Menschen, die sich einfach einen Instant-Kaffee aufbrühen. Völlig in Ordnung, mache ich im Urlaub auch. Dann die Fraktion mit den Hightech-Maschinen, die frisch den Kaffee mahlen, noch die Milch dazugeben. Ich habe das alles durch. Es hat mich unendlich genervt, weil ich jeden Abend Kaffeebohnen nachgefüllt habe, Wasser nachgefüllt habe, den Kaffeesatzbehälter geleert, den Abtropfbehälter geleert, den Kondensatbehälter geleert. Wenn man noch ein Milchdingens dazu hat, hat man auch noch den Spaß, dass da auch noch alles schön versifft ist. Das ist immer alles geil. Ich finde es auch schön, wenn ich irgendwo zu Besuch bin und da drückt einer cool auf den Knopf seiner High-End-Maschine und ich kriege Kaffee. Ich bin sehr pragmatisch wieder auf eine Maschine zurückgegangen, die alles erfüllt, was ich haben muss. Nämlich, ich drücke auf den Knopf und sie ist in 3 Sekunden am Start und macht mir sofort Kaffee. Ein sauteures Ding, aber ich bin Kaffee-Junkie, bekennend. Ich trinke Unmengen an Kaffee. Großer Teil meiner Bürokosten im Monat sind Kaffee. Und diese Maschine war jetzt nach 1,5 Jahren plötzlich kaputt und das hat mich echt in eine Krise gestürzt. Weil ich jetzt momentan wirklich widerlichen Kaffee trinken muss. Also sie macht noch Kaffee, aber sie macht ihn nicht mehr richtig. Und ich habe noch Garantie drauf. Und ich bin 2 Tage so komplett rumgestolpert, ein bisschen auf Kaffeeentzug und habe mir alles Mögliche überlegt. Und dann, das kam aber immer wieder zum Gleichen aus. Ja, ich habe Garantie. Ja, ich kann sie einschicken. Ja, sie wird repariert. Aber wann? Ungefähr 2 Wochen, 3 Wochen. Dann habe ich mir eine alte Maschine, die ich noch im Keller hatte, geholt. Ja, die hat 30 Sekunden Aufheizzeit. Das klingt jetzt nicht viel und viele werden sagen, ja, du kannst ja hier, du startest die und dann wartest 30 Sekunden. Nein, das ist für mich so, Kaffee ist für mich kein so ein Luxusgut und ich nehme jetzt eine Tasse Kaffee und dann genieße ich die. Kaffee ist für mich einfach so Treibstoff. Die will ich einfach ohne nachzudenken haben. Ich habe mich dann für eine Lösung entschieden, ein paar Leute gesagt haben, du bist echt nicht ganz dicht. Ich habe mir einfach die gleiche Maschine neu bestellt, die wird heute geliefert am Freitag und schicke die alte Maschine dann in aller Ruhe ein, lass die reparieren und die kriegt dann meine Tochter. Jetzt haben viele gesagt, oder viele werden jetzt auch erst recht sagen, nachdem ich das jetzt auch noch hier in der Welt verbreite, du bist echt gestört. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist dieser Pragmatismus, der im Leben so vieles einfacher macht. Und im Business noch 10-mal mehr. Denn dieses ewige Überlegen, mache ich dies, mache ich jenes, schaue ich mir hier nochmal ein anderes Angebot an. Die Dinge müssen funktionieren. Das ist für mich immer die oberste Devise gewesen. Dinge müssen funktionieren. Ich habe keine Lust und ich brauche ganz bewusst nicht diesen blöden Satz, ich habe keine Zeit. Das Thema hatte ich ja schon oft. Ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Ja, die habe ich vielleicht auch nicht, aber das ist nicht der Punkt. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust, irgendwie gedankliche Kapazitäten darauf zu verschwenden, irgendwas zu entscheiden, was ich eigentlich auch gleich entscheiden kann. Denn dieses Zögern und dieses Warten, diese Unannehmlichkeiten bringen einen irgendwo aus dem Takt. Und dann mag das auf den ersten Blick kaufmännisch irgendwo ein bisschen unsinnig sein, aber ich habe damit einfach ein Problem gelöst und brauche nicht mehr drüber nachdenken. Weil momentan habe ich einfach 10 bis 12 Mal, so oft gehe ich an die Kaffeemaschine am Tag, 2 Tage lang drüber nachgedacht, wie sehr mich das nervt und was ich denn jetzt machen soll. Und allein die Vorstellung, bis ich bei der Herstellerfirma irgendjemand erreiche, der nicht irgendein dämlicher Chatbot ist, der mich in den Wahnsinn treibt oder wie lange ich in irgendeiner Warteschleife hängen werde, bis mir dann wahrscheinlich erstmal jemand erklärt, ich soll noch dies, das und jenes probieren, ob es vielleicht doch noch geht, bis ich sie dann endlich einschicken darf. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und diesen ganzen Umstand, der sich mir da geboten hat, den habe ich damit einfach gelöst. Nun kann sich nicht jeder einfach eine sündteure Kaffeemaschine nochmal bestellen, darum geht's aber nicht. Es geht darum, dass wir viel zu oft einfach in solchen Entscheidungsschleifen hängen und was mache ich denn oder der Unannehmlichkeit hinnehmen und dann versuchen, damit zu leben und uns doch damit beschäftigen, anstatt sie einfach aus dem Weg zu schaffen. Das ist immer der bessere Weg, egal auf welche Art man es dann macht. Und es ist auch so, und gerade, und da bin ich jetzt beim Business, im Business darf es einfach auch nicht sein, dass man pausenlos überlegt, nehme ich die Büroklammer nochmal, benutze ich dies hier nochmal. Ich kenne Leute, die dann irgendwie irgendwelche Briefe umdrehen und die Rückseite dann nochmal für Notizen verwenden oder Notizzettel 10.000 Mal verwenden und dann auch noch alles aufheben und archivieren. Das ist alles so ein Wust, der uns so nach und nach einfach immer mehr einengt. Ich habe das letzte Wochenende dazu genutzt, mal, ich habe so einen riesigen Registerschrank, da sind so Hängematten drin. Hunderte. Das war früher, war so, immer wenn irgendein Projekt anstand, hat man eine Mappe angelegt und hat die da reingehängt. Und dann hatte man immer griffbereit. Nur, das macht man ja seit Jahren nicht mehr. Ich habe mal versucht nachzudenken, wann ich das letzte Mal ein Projekt in eine Hängemappe getan habe und die da reingehängt habe. Ich kam nicht drauf. Aber ich brauchte den Platz. Es gibt immer ein paar Sachen, die man nicht digitalisiert, irgendwelche alten Unterlagen, etc., wo man sagt, also das digitalisiert es nicht alles. Das habe ich mir aber gedacht, könnte ich alles mal bequem in diesen Schrank ordnen. Ich brauche da drin mal Platz. Und dann saß ich das ganze Wochenende da und habe hier, das ganze Wochenende nicht, aber ich saß stundenlang da, habe diese Mappen geleert. Das Wapperl oben, wie man bei uns in Bayern sagt, also dieses Etikett, das da so reingeschoben ist, mit dem Projektnamen rausgezogen, die Mappen schön sortiert, um sie im Keller aufzuheben. Zum Wegschmeißen waren sie mir dann doch zu schade. Und die Unterlagen in den Reißwolf zu füttern. Unendliche Projekte aus den letzten, ich glaube, das älteste war da drin von, ich glaube, 2006. Und ich hatte diese unglaublich große Versuchung, der ich fast erlegen wäre, nämlich alles nochmal anzuschauen. Das habe ich auch schon bei so vielen Leuten erlebt, die dann so, ich muss das erst nochmal durchschauen, bevor ich es wegwerfe. Ein schwachsinniger Widerspruch in sich selbst. Ich habe mich echt, kurz war ich immer so, dann liest man so einen Projektnamen. Nein, ich habe es gar nicht mehr angeschaut. Ich habe einfach wirklich wie so ein Roboter, zack, 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 Etikett raus, Unterlagen raus, ab in den Reißwolf, nächste Mappe, nächste Mappe, nächste Mappe. Das war ein endloses Ding. Am Anfang denkt man, man wird nie fertig. Ein einziges Ding, muss ich zugeben, da fiel mir der Name ins Auge. Dann dachte ich mir, ach geil, über diesen Deal hast du mal in dem Podcast schon erzählt. Und da habe ich mich echt, habe ich mir gedacht, wann war denn das? Ah, das war 2016. Und ich weiß noch genau, das habe ich mal in dem Podcast erzählt, ich saß da damals in Italien in einem Café, zu Ostern zufälligerweise, also es war auch noch so fast auf den Tag genau, und habe da diesen Deal abgewickelt und ich habe damals Blut und Wasser geschwitzt, weil, egal, die Story, ich will sie nie nochmal erzählen. Es hat alles gut geklappt und da habe ich dann ganz kurz mal einen Blick reingeworfen. Aber ansonsten dieses Rückwärtsdenken und dann nochmal, das ist alles immer so ein bisschen Schwachsinn. Ja, das ist mal so ein bisschen, wie man Dinge handhaben kann, nicht muss. Aber man sollte immer darauf achten, ein bisschen effektiv zu sein und oft auch ein bisschen pragmatisch zu sein. Also so ein Schuss Pragmatismus bei einer Entscheidung ist immer Gold wert. Ja? Denn der nimmt oft so diese letzte Spitze, also so diese letzten 15, diese letzten 10% bei einer Entscheidung, wo man dann noch irgendein Detail sucht, wo man noch irgendwo ein Argument vergleicht. Wenn man da diese Spitze durch Pragmatismus ersetzt, dann merkt man oft, ach ja, dann mache ich das jetzt so, dann ist es weg. Und das ist meistens mehr wert, als noch irgendwo zu schauen, kann ich noch was rausholen, kann ich noch was optimieren, etc. Ja, und dann will ich noch zwei Geschichten will ich Ihnen noch erzählen über meine Arbeitswelt sozusagen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Sie wissen ja, wenn Sie meinen Podcast häufiger hören, dass ich seit 35 Jahren im Immobiliengeschäft bin. Ich erzähle ja auch immer viel so aus meinen Erlebnissen oder aus meinen Erfahrungen, besser gesagt, aus dieser Zeit als Unternehmer. Aber ich erzähle eigentlich ja keine Details. Und mir ist neulich was aufgefallen. Ich schaue immer gerne so bei YouTube rum, weil man da immer so ganz gut sieht, was sind denn für Trends momentan. Was für Themen sind aktuell, worüber reden die Leute, ja, was für Videos werden gerade so von Leuten produziert und man sieht ja dann auch so an den Aufrufzahlen. Ah, das scheint die Menschen zu interessieren. Und ich habe natürlich auch ein paar Kanäle, die ich abonniert habe. Und unter anderem ist da ein relativ junger Unternehmer, der so, ja, seine Zuseher so an seinem Businessleben teilhaben lässt. So Document the Story. Also er zeigt so, wie er so sein Geschäftsleben gestaltet. Und solche Videos schaue ich immer ganz gerne, weil ich finde es immer ganz cool, wenn ich da irgendwie so ein bisschen sehe, mit was für Equipment arbeiten die Leute, na, was machen die so, haben die vielleicht auch so absolut voll gefüllte Terminkalender. Ich finde es einfach interessant. Und da gibt es einige, und ich will mich jetzt auch gar nicht auf einen bestimmten beziehen, das ist nur, den nehme ich jetzt so als Beispiel raus, und wenn Sie jetzt hören, was ich gleich dazu sage und sich denken, ah, du meinst den. Nein, den meine ich nicht. Ich meine vielleicht den oder jemand ganz anders. Es gibt unzählige dieser Art Videos. Also ganz bewusst beziehe ich mich ja nicht auf eine Person. Aber ich habe diese Videos ein paar Mal geschaut. Die kamen immer so wöchentlich. Fand es ganz interessant. Er fliegt irgendein Meeting in irgendeiner großen Stadt in Deutschland. Zeigt, wie er in seinem Hotel eincheckt, wie er dann zu dem Meeting geht. Wenn er zu Hause ist, dann fährt er mit einem schönen Auto in ein schönes Fitnessstudio. Trainiert extrem, ernährt sich gut. Also alles so Dinge, die ich ja auch liebe und deswegen auch natürlich ganz gerne bei anderen sehe, weil man sich dann so denkt, ja, nice. Kann also gar nicht so blöd sein, was du machst. Das machen andere auch. Aber irgendwann habe ich mir dann so gedacht, Sportsfreund, jetzt schaue ich, glaube ich, das 12. Video von dir. Und du hast jetzt schon wieder gerade einen wichtigen Call gehabt, den man natürlich dann nicht hört. Man sieht ihn nur, wie er so telefoniert. Du hast jetzt gerade wieder so ein komplett derb geiles Meeting gehabt, wo es um ganz viel geht. Und gerade hast du auch noch erzählt, ja, wir sind da ganz kurz davor, ein ganz neues Projekt jetzt an den Start zu bringen. Da ist jetzt bald, das launchen wir bald. Ich darf euch aber noch nichts drüber erzählen, aber ich nehme euch da natürlich auch wieder mit. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich habe keine Ahnung, womit du dein Geld verdienst. Du haust hier die ganze Zeit auf die Kacke und du bist so ein geiler Unternehmer und du hast so ein geiles Leben und du verdienst geil viel Geld und du dokumentierst es und du nimmst uns alle mit, ja, damit wir auch was von dir lernen. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, ich lerne eigentlich gar nichts von dir, weil ich weiß gar nicht, was du machst. Ja, ich lerne ja nichts dadurch, dass ich sehe, dass du mit einem schönen Mercedes in ein schönes Fitnessstudio fährst, ja, oder dass du jetzt einen tollen Call hast oder ein super Meeting, weil ich weiß ja gar nicht, wie bist du in diesen Meetings, wie bist du in den Calls. Was ist dein neues Projekt? Ist das überhaupt sinnvoll? Und da ist mir so aufgefallen, dass es eigentlich immer so diese gleiche Schiene ist. Ja, die Leute hauen so auf den Putz, ja, und ich mache hier lauter geilen Scheiß, aber ich sag dir eigentlich gar nicht was. Und da kann man ja viel erzählen. Und dann ist mir so, habe ich mir so gedacht, ja, ich schaue solche Videos auch mal ganz gerne mal an, weil ich mich dann so zurückerinnere, ja, wenn so Mitte 20. Ich hatte mit Mitte 20 auch so ein Leben, das hätte es damals schon gegeben, super, super auf YouTube und auf Instagram breit treten können, weil ich auch all dieses Zeug gemacht habe, tolles Autofahren, super Anzug, teure Uhr, Business Deals, aber damals gab es das alles nicht. Da hat man das im Prinzip, wie es ja auch sein soll, für sich gemacht, um Geld zu verdienen und nicht, um nach außen so zu tun, als ob, das konnte man damals nicht, weil man hat damals kein Geld verdient. Wenn man damals irgendwie so rumgeprotzt hat, dann war das zwar so, man hat so eine ganz kleine Bubble, in der man sich bewegt hat, vielleicht beeindruckt, aber man hat dafür kein Geld bekommen. Heute ist es ja so, ne, fake it until you make it. Man kann hier online ganz viel zeigen und erzählen und die Leute feiern einen und folgen einem und durch diese Followerzahlen generiert man dann tatsächlich Geld. Im schlimmsten Fall verkauft man noch ein Coaching, weil man ja so gut ist, obwohl man eigentlich nie irgendwas bewegt hat und nie mit irgendwas Geld verdient hat. Will ich jetzt den Leuten gar nicht unterstellen, ist aber für mich so, wo ich mir dachte, hey, wenn du tatsächlich echt was machen würdest, dann würdest du es ja auch erzählen. Und dann, und darum, deswegen komme ich darauf, gar nicht jetzt, um sozusagen nach außen, achten Sie drauf, da ist viel Fake, das wissen Sie selber. Aber mir ist dann eins klar geworden. Hey, du machst es eigentlich auch. Du erzählst den Leuten immer, du bist Unternehmer. Du erzählst denen, ja, Immobilienbranche und weiter. Oder du sagst eigentlich nie, was du machst. viele können sich da gar nichts drunter vorstellen. Eigentlich machst du es nicht anders als der, ja, du haust da immer raus, aber ob du jetzt wirklich auch mal tatsächlich irgendwo einen geilen Deal abgewickelt hast, das weiß ja niemand. Man muss ja auch niemand wissen, habe ich mir dann gedacht. Und dann dachte ich mir, ja, aber es ist irgendwie ist es so ein bisschen intransparent. Ja, also was macht der eigentlich? Und ich mache relativ, habe ich mir dann gedacht, eigentlich sehr viel. Und ich mache, Immobilienbranche ist auch ein sehr weites Feld, weil Immobilien sind natürlich immer klassisch. Man kann einfach Immobilien verkaufen oder den Verkauf vermitteln. Man kann sie selber kaufen und weiterverkaufen, indem man sie restauriert oder renoviert. Man kann im Gewerbebereich tätig sein, man kann in der Projektierung tätig sein. Aber deswegen dachte ich mir, ich erzähle Ihnen heute mal so zwei, drei kleine Stories, damit Sie mal so ein Bild haben, was ich eigentlich gemacht habe. Und vielleicht auch mit diesem kleinen Learning, wenn Sie Immobilienbranche nicht interessiert, betrachten Sie es einfach ein bisschen als Storytelling. Aber man kann es letztlich als Blueprint auch für jedes andere Business nehmen, weil letztlich funktioniert Business immer gleich. Und es funktioniert so, dass ich dann erfolgreich bin, wenn ich irgendwo was anders mache als andere, es schneller mache, besser mache, günstiger mache, wie auch immer. Und das ist in jeder Branche gleich. Es ist sogar im normalen Leben gleich. Auch da gilt diese Regel unterm Strich. Aber ich gebe Ihnen mal einfach so, was macht eigentlich jemand, der mit Immobilienprojektierung groß geworden ist, als Beispiel. Das erste Beispiel ist ein absolut abgefragtes Lagerhaus, in dem auf der einen Seite Transporter reingefahren sind, da drin beladen wurden und auf der anderen Seite wieder rausgefahren sind. Ein Kurierunternehmen, eine riesige Halle, exorbitant groß. Die haben da ihre ganzen Pakete drin gelagert und dann haben die ihre kleinen Sprinter beladen, die das dann in der Stadt verteilt haben. Also die haben eine Großlieferung für München bekommen und dann wurden die Fahrzeuge beladen und wurde das in der Stadt verteilt. Unaufregend, langweilig. Die Halle war ziemlich abgefuckt und hat eine Miete von 5.000 Euro im Monat gebracht für den Eigentümer. Und dieses Kurierunternehmen ist irgendwann ausgezogen. Also hat der Eigentümer, für den ich viel gearbeitet habe, zu mir gesagt, pass auf, such mal einen neuen Mieter. So, jetzt kann ich hergehen und kann sagen, wenn ich bin normaler Makler, ich vermiete das neu, dann kriege ich 2 Monatsmieten Provisionen, ist ein schönes Geld, 10.000 Euro, fertig. Aber das war nie mein Ansatz. Mein Ansatz war immer, dass ich sehr früh gemerkt habe, dass ich einen Blick für Dinge habe und sie einfach anders anschaue, als andere das tun, die mit mir konkurrieren. Und so war das Ergebnis von dieser abgefuckten Lagerhalle meine Idee, da könnte man eigentlich so ein riesen Restaurant reinmachen. Weil ich kannte, das war damals so ein neues Konzept, das haben einige gemacht, so dieses Show-Cooking. Sie kennen das vielleicht, das sind 3, 4, 5 offene Küchen. Sie haben riesen Buffets, sie können sich alles Mögliche auf den Teller laden. Sie gehen dann jeweils an eine Station, sie schauen zu, wie das für sie zubereitet wird. Das ist alles super geil gemacht, das ist so ein richtiges Erlebnis. Und das hat damals komplett geboomt. Also habe ich Leute angesprochen, die so ein Restaurant haben, ob sie noch ein zweites aufmachen wollen. Und habe tatsächlich einen gefunden, der gesagt hat, boah, die Lage wäre ideal, die Größe, boah, genau sowas suche ich schon ewig. Aber dürfen wir das dort? Also bin ich im nächsten Schritt zu dem zuständigen Bauausschuss gegangen und habe gesagt, können wir statt hier so Kurier bla bla bla, wir würden jetzt hier so Event kochen und sowas machen. Ja, nee, haben wir eigentlich an dem Standort nicht vorgesehen. Da sehen wir keine Chance, das zu genehmigen. Also habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, die solche Restaurants planen. Gibt spezielle Architekten, die auf sowas wirklich auf Restaurants spezialisiert sind. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt. Das wird ein Restaurant nicht jetzt einfach, da gehen die Leute hin und essen. Nein, das wird hier familienfreundlich. Und es gibt vor dem Haus Fahrradparkplätze und es gibt Ladestationen für Fahrräder mit Elektromotor und Luft aufpumpen kann man auch noch. Und wir machen das so komplett so, hier kann die Familie mit dem Fahrrad hinfahren und wir nennen das auch so. Und dann bin ich nochmal zu dem Bauausschuss gegangen und das fanden die total geil, weil das war so innovativ damals, so Fahrräderparkplätze. Hey, die Fahrräder, da können die Leute hier dann auch noch ihr Fahrrad gleich wieder aufladen. Na, damals waren E-Autos noch kein Thema. Und das fanden die plötzlich komplett geil. Und dann haben die innerhalb von 2 Tagen eine Vorgenehmigung erteilt. Unterm Strich, ich will es jetzt nicht zu weit ausdehnen, hat der Betreiber diese Halle gemietet auf 10 Jahre. Er hat dieses Restaurant da reingemacht, das läuft heute noch bombig. Und die Monatsmiete wurde dadurch von 5.000 auf 20.000 Euro erhöht. Das bedeutet, wenn man es mal ausrechnet, vorher war die Jahresmiete 60.000 Euro, jetzt war die Jahresmiete 240.000 Euro. Bei einem 10-Jahres-Vertrag hat der Eigentümer statt 600.000 2,4 Millionen Mieteinnahme gehabt. Der ist hinten übergekippt und dafür wird meine Firma bezahlt. Für solche Dinge, sowas zu sehen, sowas zu entwickeln, es zu projektieren, es durchzugenehmigen und dann natürlich auch entsprechend gut honoriert zu werden, dass sie so einen Mehrwert geschaffen haben. Ein anderes Beispiel, das war jetzt Gewerbebereich. Ich hatte ein Grundstück gesehen. Auf diesem Grundstück durfte man einen Vierspänner bauen. Also Vierspänner heißt so ein kleines Reihenhäuschen-Dingens, wo praktisch vier Scheibchenvillen, sagt man immer so ein bisschen böse, nebeneinander sind. Vier kleine Mini-Häuschen, die aneinander kleben, mit kleinen Wohnzimmern unten. Da muss ja dann auch noch eine Küche links und Toilette rechts und irgendwie reinquetschen. Vielleicht drei winzige Schlafzimmer im ersten Stock und ein Dachgeschoss mit einem extremen Platz, extremer Platzverschwendung, weil da einfach ein Satteldach ist, war eine Dachneigung vorgeschrieben. Da kam man nicht drum rum, also musste so klassisches Satteldach drauf. Das heißt, ich habe oben eigentlich kaum mehr Stehhöhe gehabt. Das Grundstück war dadurch eigentlich nichts wert, weil niemand wollte das bauen, weil er gesagt hat, wer soll das kaufen? Ich hatte die Idee, was, wenn man statt diesem Vierspänner eine Wohnanlage hinmacht mit exklusiven Wohnungen? Ja, hat der zuständige Bauausschuss gesagt, nein, wir wollen da einfach ganz normale Häuschen und nichts weiter. Ja, habe ich gesagt, aber jetzt überlegen Sie mal, wir bauen da eine Wohnanlage und wir machen die komplett barrierefrei. Mit einem Aufzug, nirgends eine Treppe, von der Tiefgarage bis rauf ins Dachgeschoss, alles barrierefrei. Das ist absolut innovativ. Sowas gibt's hier in der Gegend noch gar nicht. Und Sie würden so ein geiles Zeug genehmigen. Haben die gesagt, das klingt natürlich schon interessant. Ah ja, aber wir bestehen darauf, dass eine Dachneigung da sein muss. Ja, das wurde dann eine Wohnanlage und es gibt eine Dachneigung, weil ein Pultdach aufgesetzt wurde. Das hat eine minimale Neigung, das erfüllt alles, was es erfüllen muss. Und somit war dieses Grundstück das X-fache wert. Und das sind so Sachen, die ich liebe in der Projektierung bei Immobilien. Dritte Geschichte noch, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, früher sehr viele Immobilien in Italien auch verkauft. Wir haben da Ruinen gekauft, also wirklich nicht jetzt so ein Ferienapartment am Meer in Italien, sondern ein Landhaus, also wirklich so einen alten Bauernhof, ja, ganz klassisch, meistens so 20, 30 Minuten vom Meer entfernt. Sie kennen diese Bilder in der Toskana, diese Natursteinhäuser, ja, so Zypressen gesäumt, diese wunderschönen alten Häuser. Und die gab es gerade damals, gibt es immer noch, aber damals hat einfach sich keiner für diese Steinhaufen interessiert letztlich. Es waren Ruinen, die waren teilweise 200 Jahre alt und da war teilweise nicht mal mehr als die Grundmauer da. Die waren in sich zusammengefallen oder sie wurden innen es waren meistens Bauern, denen das Haus gehört hat, das leer stand. Die haben das einfach als irgendwie Silo genutzt, haben da Futter gelagert oder ihre Maschinen reingefahren. Und diese Häuser haben wir damals aufgekauft, für relativ wenig Geld natürlich, und haben die restauriert. Das heißt, wir haben komplette Projektplanung gemacht, wir haben die im Originalzustand wiederhergestellt, also mit den alten Materialien, wir haben die Natursteinmauern wieder aufgebaut, wir haben die alten Eichenbalken, die komplett kaputt und zerfressen waren, Sand gestrahlt, haben die aufbereitet, haben alle, die irgendwo noch in Ordnung waren, gelassen. Wir haben die Dacheindeckungen runtergenommen, wenn sie noch da waren, wenn es eingestürzt war, das Dach, dann wurden die aufgesammelt, wurden schön aufgeschlichtet. Es war dann immer herrlich. Am Anfang waren diese Baustellen so, da stand dann nur noch das, was vom Haus übrig war. Und ringsrum waren lauter Haufen, so Lager. Da waren die Dachpfannen, hier waren Natursteine, hier waren die Terrakottaböden, die Terrakottasteine, hier waren Holzbalken, die noch in Ordnung waren. Das wurde alles so schön sortiert und dann wurden diese Häuser wieder aufgebaut mit den alten Materialien. Das Dach hat man meistens so gemacht, dass man es ein bisschen gedämmt hat. Im Süden damals hat man, da ging es eigentlich nur darum, mach ein bisschen Styropor drunter, dass die Sonne nicht so durchknallt und dass es wasserdicht ist. Und dann wurden obendrauf wieder diese alten Dachpfannen gelegt. Also die Häuser, die Fenster wurden von Schreinern vor Ort gemacht. alles in Handarbeit, da gab es solche Häuser, da kann man nicht sagen, liefer mir mal 10 Fenster in dem und dem Maß, sondern du hast da einfach 10 Fensteröffnungen, die sind alle unterschiedlich groß und dann kommt der Schreiner und der macht für jedes Fenster so ungefähr ein eigenes Ding. Weil man darf auch nichts an diesen Häusern verändern. Man kann jetzt nicht die Fenster einfach hier sagen, komm, mach die mal alle gleich groß. Also das ist alles, das ist dann hinterher wirklich Handarbeit. Es ist alles wieder so, wie es früher war. Natürlich ist da eine Heizung drin, natürlich gibt es Warmwasser, natürlich gibt es Elektrik, aber die Häuser sind einfach so, wie sie vor 200 Jahren mal ausgeschaut haben. Ich habe das geliebt, mit diesen alten Materialien zu arbeiten, und ich habe es geliebt, diese Projekte zu machen, wo man im Prinzip den Steinhaufen wieder überlegt hat, wie teile ich es innen auf, ja, was muss ich lassen, wo habe ich Spielraum. Einfach hier und dann zusammen mit Menschen, die sich da einen Lebenstraum erfüllt haben, auch das dann zu erarbeiten, hier, wie willst du es haben, wie wollen wir es machen, dass es hinterher wieder schön ist. Und das ist so diese Projekte zu machen, das ist so hat mich immer begleitet, egal was. Ich habe auch immer so ein bisschen Side-Hustles gehabt, zeitweise ja auch mal sehr viel Coachings gemacht, aber es war immer so mein Bestreben, wo sehe ich was, was andere nicht sehen und wo kann ich einfach einen Mehrwert bieten. Ja, das ist zum Beispiel dieses Coaching. Man kann sich über alles coachen lassen. Ja, wie denke ich positiv? Wie mache ich dies? Wie mache ich jenes? Als wir das damals zu Corona-Zeiten aufgezogen haben, weil wir gemerkt haben, die Leute haben einfach Bedarf dafür, hat sich auch ganz schnell rausgestellt, ein Unternehmer will eines, der will Kunden. Den interessiert nicht, ja, ich könnte jetzt mal die Schriftfarbe meines Logos ändern und dann könnte ich auf meiner Webseite noch 3 tolle Texte einfügen. Nee. Das war immer sofort die Frage, wie komme ich an Kunden? Zeig mir, wie komme ich an Kunden? Also, dann zeige ich dir, wie kommst du an Kunden, und alles andere lassen wir links und rechts erstmal außen vor. Und das ist so dieses Thema, was ich oft, wenn ich Business-Ideen erzählt bekomme oder wenn ich ein Business sehe und ich so wie ich jede Zahl immer rauf und runter rechne, egal was ich irgendwo sehe oder höre, was jemand macht, es ist bei mir immer sofort, ich zerlege das immer sofort gedanklich, ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll, was macht der richtig, was macht der falsch, das ist bei mir so automatisch. Und ich sehe das so oft, dass die Leute einfach so dahin machen und sich darüber überhaupt keinen Gedanken machen, wo biete ich eigentlich wirklich den Mehrwert. Und viele können das, aber sie sehen es selber für sich gar nicht, und wenn ich es für mich selber nicht sehe, kann ich es auch anderen nicht weitergeben, kann ich sagen, pass mal auf, mein Mehrwert ist, und wenn ich keinen Mehrwert biete, dann verdiene ich auch kein Geld oder sehr viel weniger, als ich verdienen könnte. Ja, das mal so ein bisschen zum einen, wie gesagt, ein Blueprint kann man auf alles andere übersetzen. Wenn Sie ein Business haben, überlegen Sie mal, wo Sie Ihren Mehrwert haben und ob Sie den auch genug nach außen tragen oder ob es noch ein paar Dinge gibt, die Sie noch einbauen können. Ansonsten haben Sie einfach mal so ein bisschen ein paar wenige Beispiele so gehört, was ich eigentlich tatsächlich so mache. Neben klassischen Immobiliengeschäft, das natürlich auch schon immer, aber dieser spezielle Zweig Projektierung, ja, damit Sie einfach mal so ein bisschen, ich nicht zu denen gehöre, die immer nur erzählen, ich mache tolles Business, aber keiner weiß eigentlich, was man so genau macht. Dachte ich mir, erzähle ich Ihnen einfach mal. Ja, ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Kurzweil und wünsche Ihnen jetzt ein ganz bezauberndes Wochenende. Dann freue ich mich, so Sie mir gewogen bleiben, wenn wir uns heute in einer Woche wieder hören, wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Vielen Dank, Ihr, euer Peter Cavendish. Servus.